Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende bei Megawatt and Friends,
dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende bei Megawatt and Friends. Wir sind heute hier in München bei einem Startup. Wir sitzen in einem Büro, was auch wirklich Startup-Flair vermittelt. Mir gegenüber sitzt die Lena Voss. Sie ist eine der Gründerinnen von Furo, ehemals Lumera. Und ich sage erstmal, hallo Lena.
Hallo.
Ich freue mich, dass wir heute hier sind. Lena, wir tauchen mal ganz tief ein in das Thema Batterie-Energiespeichersysteme. Und in diesem Markt seid ihr mittlerweile ein wirklich wichtiger, obwohl ihr erst etwas über ein Jahr am Markt seid, schon ein wichtiger Softwareanbieter für die Planung und Projektierung von BESS-Projekten, Speicherprojekten, gerade im industriellen und gewerblichen Bereich. Und jetzt gibt's bei euch aber Neuigkeiten. Also ihr werdet jetzt zukünftig auch in die Echtzeitoptimierung und den Betrieb mit eurem Tool, mit eurer Software weiter optimieren und anbieten. Vielleicht kannst du uns da mal kurz abholen, was sich da bei euch getan hat im letzten Jahr und wo ihr da gerade im Markt steht.
Super, super gerne. Genau, wie du schon gesagt hast, uns kennt man vor allem für die Planung von Gewerbe- und Industriespeichern. Wir sind da vor knapp anderthalb Jahren mit gestartet oder zwei Jahren mit gestartet und haben da eben sehr stark mit Speicherherstellern, Installateuren und auch mit den ersten Energieversorgern gearbeitet. Und was dann nach und nach passiert ist, dass immer mehr von unseren Kunden auch angefangen haben, eben die Projekte umzusetzen und da eigentlich auf ein sehr großes Problem gestoßen sind, nämlich, dass die Sachen, die sie in der Planung ihren Kunden versprochen haben, von keinem EMS, also von keinem Energiemanagementsystem auf der Batterie umgesetzt worden ist. Sprich, die Software, die wirklich einen Batteriespeicher Multi-Use betreibt für einen Gewerbe- und Industriekunden, gab es bis dato nicht. Und deswegen haben wir uns jetzt im letzten Jahr wirklich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie man dann eben die Planung in den Betrieb bringt und haben da jetzt ein neues Produkt, was wir auch unseren Kunden anbieten können.
Und bisher kannte man euch am Markt und habt ihr ja durchaus für einiges Aufsehen gesorgt. Ihr habt spannende Kunden bereits. Kannte man euch unter Lumera. Mit dieser Erweiterung eures Angebotsportfolios benennt ihr euch jetzt auch nochmal um. Kannst du uns dazu nochmal vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, wie es dazu kommt und dann aber auch nochmal erklären, wie du selber und deine Mitgründer in diesen Bereich der Speicheroptimierung gekommen seid?
Ja, als wir vor zwei Jahren ungefähr gestartet sind wir dann mal am Lumera gestartet, weil da unsere Hypothese war, wir wollen, dass mehr erneuerbare Energieprojekte in Gewerbe und Industrie umgesetzt werden. Und das Erste, was wir uns damals angeschaut haben, war natürlich auch die Photovoltaik. Also wie schafft man es, mehr Photovoltaikanlagen zu installieren und dann auch zu projektieren? Und daher kam auch der Name Lumera, weil Lumen die Einheit des Lichts ist. Wir haben dann aber gemerkt in der Industrie, dass wir nach und nach mehr Gewerbespeicher entwickelt haben und deswegen war dann irgendwann klar, dass der Name auch einfach nicht mehr passt und wir jetzt gesagt haben, dass mit dem Launch von den neuen Produkten wir uns auch umbenennen wollen.
Mhm. Das heißt, ihr tretet jetzt schon nochmal in eine neue Stufe ein, werdet immer größer, ihr arbeitet mittlerweile 13 Leute, man hört es in den Hintergrundgeräuschen, es ist viel unterwegs hier, was ja positiv ist. Hättest du das gedacht vor anderthalb Jahren, dass ihr so schnell so erfolgreich am Markt seid? Vielleicht kannst du ja auch mal ein paar Namen nennen, mit denen ihr schon arbeitet, für die ihr diese Speicherprojekte optimiert?
Ja, also ich hätte wahrscheinlich vor anderthalb Jahren nicht gedacht, dass wir heute mit den Kunden zusammenarbeiten dürfen, mit denen wir es tun. Also zu unseren Kunden gehören unter anderem Enpal, die Gewerbesparte. Wir arbeiten mit Sonnen zusammen, mit der Deutschen Bahn, mit Better aus dem Allgäu, aber auch mit Energieversorgern wie der Bandenova beispielsweise, mit Großhändlern wie BayWa, IBC, Segen Solar. Also wirklich mit bekannten Namen aus der Energiewirtschaft
inzwischen. Einen wichtigen Namen hast du vergessen?
Und mit Maestro natürlich auch.
Genau, also die Kolleginnen und Kollegen von der Maestro Re speziell, die natürlich bei uns die Planung für so Speicherprojekte, so sind wir auch auf euch gekommen, planen und projektieren. Die arbeiten auch mit eurer Software und waren auch schwer begeistert davon, was da alles möglich ist. Ja. Also insofern, ich finde es auch echt beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Was ist denn euer Hintergrund? Vielleicht kannst du auch nochmal zu dir und zu deinen Mitgründern was erzählen. Ihr seid hier aus dem TUM-Umfeld, ne? Also Technische Universität München.
Ganz genau. Also ich und meine Gründerin, wir haben uns vor einigen Jahren schon, vor vier oder fünf Jahren an der TUM kennengelernt. Wir haben alle hier studiert. Ich habe Maschinenbau studiert, mein Mitgründer Gründer Simon hat ebenfalls einen Hintergrund in Maschinenbau und Leonie hat Physik und Informatik studiert. Wir haben uns dann an einem Zusatzprogramm kennengelernt, das nennt sich CDTM. Das ist ein Masterzusatzprogramm von der Technischen Uni hier in München und von der LMU, wo ungefähr so 25 Studierende im Jahr anfangen. Und da sind in den letzten 25 Jahren über 300 Startups bei rausgekommen, haben, ich glaube, inzwischen 9 Milliarden an Funding eingesammelt und wir haben 9 oder 10 Einhörner. Also es ist wirklich so eine richtige Startup-Schmiede geworden. Und da haben wir uns damals kennengelernt in dem Programm und sind dann auch mit dem Programm alle in die USA gegangen, weil wir dort Forschung gemacht haben. Leonie und Simon waren beispielsweise in Stanford, haben da sehr viel Forschung genau an der Schnittstelle zu Energie und auch Machine Learning, also KI gemacht, wie man beispielsweise Erzeugung vorhersagen kann, wie man Verbrauch in Netzen vorhersagen kann. Ich war zeitgleich in Berkeley, also auch in der Bay Area, und ich habe mir mehr angeschaut, okay, wie kann man Batteriespeicher denn eigentlich bauen? Also war sehr an der Schnittstelle von Elektrifizierung und Landwirtschaft und habe mir mehr die Hardware-Seite angeschaut. Und dadurch, dass wir dann aber schon in einem sehr Startup-affinen Umfeld waren, war dann für uns irgendwann klar, wir wollen auch auf jeden Fall gründen und wir wollen das auch auf jeden Fall im Energiebereich und auch an der Schnittstelle von Hardware zu Software. Und dann sind wir vor 2 Jahren ungefähr zurück und dann ist damals Lumera entstanden, was jetzt heute Furo ist.
Und damals war, klar, der fing dieser BESS-Boom wahrscheinlich gerade so an. Also das, da hat sich ja die letzten 2, 3 Jahre sehr viel entwickelt. Es gab vorher auch schon Speicherprojekte, klar. Aber jetzt ist mittlerweile gerade im gewerblichen, industriellen Bereich sehr vielen Mittelständlern, aber auch natürlich den Großunternehmen klar geworden, welche Optionen da wirtschaftlich drinstecken. Also es geht nicht mehr nur darum, seine Energieversorgung irgendwie zu optimieren, sondern das kann ein echtes wirtschaftliches Asset sein. Vielleicht kannst du das mal noch erläutern, wie du deine Sicht ist auf dieses wirtschaftliche Potenzial von Speicherprojekten.
Ja, ich glaube, wir sehen 2 Trends, warum es jetzt so einen Boom gibt oder seit ungefähr 2 Jahren gibt. Auf der einen Seite haben wir natürlich einmal die Speicherpreise, die in den letzten 10 Jahren unfassbar gefallen sind oder gesunken sind. Und dann auf der anderen Seite in den letzten 4 Jahren, wir hatten eine Energiekrise nach der nächsten, sprich die Preise sind auch einfach unfassbar gestiegen und das merkt nun mal jetzt die deutsche Wirtschaft und vor allem auch der deutsche Mittelstand. Sprich, seitdem ist ein Bewusstsein dafür da, dass Energie einfach ein zentraler Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit ist, weshalb sich viele das Thema anschauen. Ich würde sagen, wie können Batteriespeicher da helfen? Eines der größten Themen, womit Unternehmen heute zu kämpfen haben, sind beispielsweise hohe Netzentgelte durch hohe Lastspitzen. Und da ist ein Batteriespeicher ein wunderbares Instrument, um zu sagen, wenn man einmal im Jahr eine sehr hohe Last aus dem Netz abfängt oder abfragt, dass man die mit dem Speicher kappen kann. Häufig ist es dann aber so, wenn man den Batteriespeicher nur zur Lastspitzenkappung verwenden würde, dann macht man das 2 oder 3 Mal im Jahr. Das heißt, man hat dann eigentlich ein Asset, was vielleicht mehrere 100.000 oder sogar Millionen gekostet hat und das verwendet man dann nur 1 oder 2 Mal. Und dann fragt man sich natürlich, was kann man damit noch machen? Und das ist genau das, wo wir damals auch angesetzt haben, auch mit den Speicherherstellern zum Beispiel zusammengearbeitet haben, als auch mit den Installateuren, um wirklich zu zeigen, wie viel kann man dann eigentlich noch aus diesem Speicher rausholen? Und das nennen wir dann Multi-Use. Das heißt, wir versuchen dann verschiedenste Anwendungsfälle miteinander zu kombinieren, weil man dann einfach mehr Kostenersparnisse rausholen kann und dadurch dann aber auch die Amortisationszeiten von diesen Speichern wirklich senken kann. Sprich, jetzt sind vor allem diese Unternehmen daran interessiert, weil sie eben sehen, dass sich so ein Speicher nicht mehr nach 10 Jahren vielleicht amortisiert, wie das früher der Fall war, sondern dadurch, dass man den erstmal gut auslegen und planen kann und auch später betreiben kann, auf Amortisationszeiten von 3 bis 5 Jahren kommt. Und dann ist das natürlich was, was auch interessanter für ein Unternehmen wird, wo sie dann auch mal rein investieren möchten.
Und sind nicht auch Eigenerzeugung, also sprich eigene PV-Anlagen, möglicherweise sogar Windanlagen, ist das nicht auch nochmal ein wichtiger zusätzlicher Katalysator, dass da nochmal ganz andere Autarkiemöglichkeiten, aber auch Verdienstmöglichkeiten durch so einen Speicher entstehen?
Es ist schön, dass du es nennst. Ich würde sagen, wenn ein Kunde auf uns zukommt oder auch dann auf den Installateur oder jetzt beispielsweise auch auf Maestro zukommt, dann ist es ja häufig so, weil das Unternehmen schon eine PV-Anlage hat und dann denkt man, okay, man hat die PV-Anlage, man packt jetzt noch den Speicher dazu und dann rentiert sich der Speicher allein durch die Eigenverbrauchserhöhung aus der PV-Anlage. Also, dass ich meinen überschüssigen PV-Strom eben genau dann einspeichere, wenn ich davon zu viel habe und dann zu einem späteren Zeitpunkt verwende. Es ist aber ganz, ganz häufig so, dass sich dadurch der Speicher nicht rentiert. Also das ist immer ein Teil, den man natürlich auch mit reinnimmt. Aber nur durch eine Eigenverbrauchsoptimierung, also würde sich der Speicher nicht rentieren. Und deswegen sehen wir eigentlich, dass meistens die Unternehmen das als ersten Anlass nehmen. Ach, ich habe ja schon eine PV-Anlage, was kann ich denn damit noch machen? Aber das ist nicht der Grund ist hinterher, warum es denn zu der Investitionsentscheidung kommt, weil dann eben solche Sachen wie Lastspitzenkappung, dynamische Stromtarife, also dass man seinen Stromeinkauf optimieren möchte, als aber vielleicht auch die Vermarktung von der PV-Anlage optimieren will und oder auch Themen wie Flexibilitätsvermarktung immer, immer relevanter werden. Damit eben der Speicher sich dann hinterher auch wirklich rentiert.
Aber die Unternehmen, die das verstanden haben und die da eben dieses Multi-Use-Potenzial, so wie ihr es nennt, also dass man all diese Anwendungsszenarien, die du gerade beschrieben hast, mit eurer Software steuert, die das verstanden haben, die haben doch schon nochmal ganz andere Möglichkeiten, jetzt nicht nur das als Kostenfaktor, also Energie als Kostenfaktor zu sehen, sondern auch tatsächlich als eigenes strategisches Geschäftsfeld mal groß gedacht aufziehen könnten, ne?
Definitiv. Also wir haben auch die ersten Anfragen, wo es wirklich um die Themen Flexibilitätsvermarktung, Energiehandel geht, weil eben ganz viele sagen, ich will den Speicher nicht nur diese ein- oder zweimal im Jahr für Lastspitzenkappung nutzen, sondern in den Rest der Zeit möchte ich damit in den Energiehandel reinnehmen. Und dann natürlich erzielt man zusätzliche Erlöse am Day-Ahead, am Intraday-Markt und kann dadurch dann auch Geld verdienen.
Mhm. Ja. Das klingt jetzt wie die wunderbare neue Welt, Energiewelt, aber leider ist es nicht nur super, das aktuelle Umfeld, sondern wir haben auch noch ein paar Restriktionen. Ne? Es gibt Kapazitätsprobleme beim Netzanschluss von Speicherprojekten, also es gibt wahnsinnig viele Speicher in der Pipeline, wir haben das Windhund-Prinzip aktuell noch, die zuerst angemeldet haben, kommen möglicherweise zuerst dran. Es ist unklar, was mit dem Netzentgelt jetzt genau passiert. Kannst du da vielleicht mal noch so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, wo wir da gerade stehen. Wenn ich jetzt als Manager, als Procurement Manager, vielleicht auch als Unternehmensstratege darüber nachdenke, was mache ich dann zukünftig mit einem eigenen Speicherprojekt?
Ja, das ist schön, dass du es nennst, gerade das Thema Netzanschluss, weil ganz häufig man sich ja denkt, okay, ich habe ja schon einen Netzanschluss an meinem Unternehmensstandort, dann kann ich den ja einfach für den Speicher verwenden. Und da sehen wir jetzt in der Praxis, dass es nicht so einfach geht, weil häufig gibt es dann nochmal einen Unterschied zwischen Bezugs- und auch Einspeiselimits. Also sprich, vielleicht darf ich aus dem Netz beziehen, aber ich darf nicht wieder mit dem Speicher zurück einspeisen. Und dann ist halt solche Themen auch wie Trading, Vermarktung, wird dann schwieriger. Und das haben, oder da sehen wir gerade einfach, dass es da ja noch Probleme auch mit dem Verteilnetzbetreiber unter anderem gibt. Sprich, man das auch abklären muss. Es ist besser als im Standalone-Bereich, aber auch da gibt es Herausforderungen. Generell die ganze Thematik rund um Netzanschluss, Netzeinspeisung, Netzentgelte, da ist gerade sehr viel Unsicherheit drin und das sehen wir auch. Also dadurch, dass die AGNIS-Reform noch nicht ganz durch ist, da noch nicht alles ausdefiniert ist, warten auch wirklich viele erstmal ab und sagen, ich will gerade noch nicht in den Speicher rein investieren, weil ich erstmal wissen möchte, wie sich das alles verändert. Und da gibt es wirklich jetzt auch grundlegende Dinge, die diskutiert werden. Für uns schön wäre die Netzentgeltbefreiung von Mischspeichern, die letztes Jahr im November eigentlich beschlossen wurde. Auf der anderen Seite sollen sich die Netzentgelte auch komplett ändern. Sprich, wir werden demnächst nicht mehr für eine Lastspitze im Jahr einen Leistungspreis bezahlen, sondern es wird Kapazitätspreise und dementsprechende Arbeitspreise geben. Das heißt, da wird es dann auch nochmal viel, viel dynamischer. Und wir reden, wenn wir schon über dynamisch sprechen, wir reden auch über dynamische Netzentgelte. Und da weiß aktuell noch niemand, wie genau das aussehen will. Und das heißt, da muss jetzt durch die BNetzA, also durch die Bundesnetzagentur, erstmal sehr viel beschlossen werden. Und dadurch, dass aber noch nichts beschlossen ist, führt das natürlich zu Verunsicherungen im Markt, die wir aber auch jeden Tag merken und unseren Kunden dann mit bestem Gewissen versuchen zu erklären, womit sie rechnen können. Aber solange natürlich die Politik keine Beschlüsse wirklich gemacht hat, ist es für alle im Markt schwer zu sagen, das ist jetzt die Wirtschaftlichkeit von einem Speicher oder da wird es sich hin entwickeln.
Und das gleichzeitig ist aber ja euer zentrales Leistungsversprechen, dass mit der Furo-Software ihr das wirklich erstmal schon vor der Projektierung relativ genau prognostizieren könnt, welche Dimension lohnt sich an Speicher, wie sollte ich rangehen, welche Potenziale schlummern da in meinem Setup. Kannst du das mal für uns ein bisschen genauer erläutern? Also ich stell dir mal vor, ich bin so ein Mittelständler, ja. Der sich schon viel überlegt hat, aber eigentlich mit seinen Excel-Listen jetzt letztlich an die Grenzen gekommen ist. Was kann ich dann was weiß ich dann mehr, wenn ich jetzt zukünftig mit Furo arbeite?
Ja, also wie das bei uns läuft, ist, dass wir eigentlich die Daten vom Unternehmen brauchen, wie beispielsweise den Lastgang, also sprich den Stromverbrauch aus dem letzten Jahr. Wir brauchen die Erzeugung, die Photovoltaikanlagen, die Größe, die Ausrichtung, die Stromrechnung und dann bestenfalls noch den Standort vom Unternehmen, weil wir dann eben bestimmen können, wer der Verteilnetzbetreiber ist und auch welche Netzentgelte anfallen. Und mit diesen ganzen Inputdaten fangen wir dann an, uns den Lastgang anzuschauen, zu analysieren und können dann bestimmen, wie groß müsste erstmal ein optimaler Speicher sein für dieses Unternehmen. Und oder wenn sie bereits schon einen Speicher haben oder sich einen gewissen Hersteller auch rausgeschaut haben, das passiert manchmal auch, dann können wir aber auch genau diesen Speicher abbilden und können sagen, okay, für diesen Speicher nehmen wir beispielsweise 500 Kilowatt, eine Megawattstunde, können wir sagen, wie wirtschaftlich der ist. Also sprich, was ist dann hinterher der Kapitalwert und was ist auch die Amortisationszeit von dem Speicher für verschiedenste Anwendungsfälle. Wir haben manchmal Kunden, die sagen, wir wollen nur Lastspitzenkappung und Eigenverbrauch machen, das könnten wir modellieren. Wir können aber auch sowas wie dynamische Stromtarife, Stromeinkaufsoptimierung oder auch Flexibilitätsvermarktung ebenfalls uns anschauen, also einen richtigen Multi-Use rausmachen. Und dann bekommt der Kunde hinterher oder auch die Installateure und Speicherhersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, ein Angebot, super personalisiert, sehr einfach dargestellt, sodass dann hinterher auch wirklich der Geschäftsführer von dem Unternehmen versteht, ah, so schaut mein Lastgang aus, so viel Geld kann ich verdienen für die und die Anwendungsfälle, sodass sie dann hinterher entscheiden können, möchte ich diese Investition machen oder nicht.
Mhm. Und das war bisher euer Hauptgeschäftsfeld, was ja eben dann für einen Projektierer spannend sein könnte, für ein Unternehmen direkt. Man hat mit euch geplant. In gewisser Weise verlängert ihr jetzt eure Wertschöpfungskette und die Anwendungszeit, weil ihr dann, wenn das Ding gebaut ist, wenn der Speicher dann am Netz ist, dann optimiert ihr zukünftig in Echtzeit was weiter?
Tatsächlich machen wir das vorher schon, bevor der Speicher installiert ist
und
gebaut worden ist. Wir nennen das virtuelle Batterie. Also wir erstellen einen digitalen Zwilling von dem Projekt und das können wir direkt aus der Planung auch rausmachen. Weil wir eben gesehen haben, dass die Planung immer anhand von historischen Daten ist. Also wir schauen uns immer die Daten aus dem letzten Jahr an und dann können wir natürlich, wenn wir darauf optimieren, wissen wir, was quasi passiert und deswegen kommt immer die Frage dann auch vom Endkunden, ja, aber was passiert denn, wenn sich jetzt mein Strompreis ändert oder was passiert, wenn meine PV-Vorhersage nicht richtig war? Und aus dem Grund haben wir diesen digitalen Zwilling erstellt und da lassen wir schon die ganzen Optimierungen, die ganzen Prognosen, die wir später auch im Echtzeitbetrieb machen würden, bereits digital laufen. Das heißt, ein Unternehmen oder auch ein Installateur, der den Speicher verkauft, sieht bereits heute, wie viel Geld dieser Speicher erwirtschaften könnte, bevor er dann auch wirklich, also die Hardware verbaut ist. Und sobald dann der Speicher aber steht und installiert worden ist, können wir eigentlich die ganzen Optimierungen, die ganzen Prognosen, alles, was wir schon gelernt haben über das System, direkt auf den Speicher übertragen und von Tag 1 dann auch wirklich den Speicher ordentlich bewirtschaften.
Das Ganze ist ein Software-as-a-Service-Modell. Und das heißt, ich schließe da so eine Art Abo ab bei euch und kann es dann für bestimmte Arbeitsplätze kontinuierlich nutzen oder wie sieht euer Geschäftsmodell da aus?
Also für die Planung, das ist ein Software-as-a-Service-Modell, bemisst sich daran, wie viele Nutzer-Accounts man hat, wie viele Projekte man macht. Wenn es dann hinterher Richtung Echtzeitbetrieb geht, ist es natürlich so, dass man da dann einen Vertrag oder auch eine Lizenz pro Asset, also pro Speicher abschließen würde. Dann meistens aber auch mit dem Industrieunternehmen, das eben den Speicher bewirtschaftet haben möchte.
Und wer sind tatsächlich die Partner, die ihr dann in solche Projekte noch mit reinnehmt? Ich weiß, dass ihr und Maestro ja auch gerade sprecht, wie dann eben zukünftig eine Zusammenarbeit auch funktionieren kann, in dem Sinn, dass Maestro beispielsweise eine Direktvermarktung mit übernehmen könnte. Welche anderen Partner wären für euch dann noch interessant in der aktuellen Phase?
Also das Schöne ist, dass wir eben auf unserer Plattform schon mehrere hundert Unternehmen haben, die das nutzen aus den verschiedensten Bereichen. Sprich, wenn uns jetzt ein Industrieunternehmen kontaktiert und sagt, hey, sie finden das spannend, einen Speicher zu installieren, sie möchten, dass wir dann bewirtschaften, schauen wir uns immer an, okay, gibt es schon auch einen Projektentwickler, einen Installateur, der das Ganze realisieren kann? Das heißt, da würden wir dann Partner holen. Genau dasselbe, wenn sie sagen, sie brauchen noch einen Speicherhersteller, können wir den ebenfalls mit hinzuziehen. Energieversorger, mit denen arbeiten wir auch eng zusammen, weil natürlich, sobald wir anfangen, den Speicher optimieren, anhand von dynamischen Stromtarifen, wir ja auch in deren Bilanz eingreifen. Also sprich, da gibt es dann ebenfalls eine Kommunikation. Dasselbe auch mit dem Direktvermarkter und oder dann mit dem Flexibilitätsvermarkter, wenn es darum geht, freie Speicherkapazitäten auf dem Day-Ahead oder auf dem Intraday zu vermarkten.
Mhm. Jetzt ist ein Stichwort bisher noch gar nicht gefallen, was normalerweise im Startup-Umfeld gerade immer sofort fällt. KI, Machine Learning. ist natürlich, klar, ist ein, gerade auch gegenüber Investoren vermutlich ein wichtiges Argument, bei euch aber tatsächlich auch integraler Bestandteil von eurem Modell, von eurer Anwendung.
Genau. Wir erzählen es tatsächlich nie in den ersten drei Sätzen, sondern wenn es wirklich darum geht, wie funktioniert das Ganze in der Tiefe. Wir verwenden auch KI, wir verwenden sehr viele Machine Learning Modelle, weil wir uns vor allem im Echtzeitbetrieb dann anschauen, was passiert denn eigentlich in den nächsten 24 bis 48 Stunden, um entscheiden zu können, wie muss der Speicher benutzt werden und vor allem für was muss der Speicher benutzt werden. Sprich, wir machen Prognosen von Wetterdaten, wir machen Prognosen vom Stromverbrauch, um beispielsweise auch zu sagen, da könnten Lastspitzen auftreten und dann schauen wir uns aber auch an, wie sich die Strompreise auf dem Markt verändern werden, um eben die Stromeinkaufsoptimierung auch bestmöglich dann abzuwickeln. Mhm. Und das am Ende des Tages ist KI.
Wie wichtig ist dann diese KI für euch? Also ist das ist halt Mittel zum Zweck, wenn ich es richtig einordne?
Es ist schon wichtig, weil wir gute Vorhersagen brauchen, um dann hinterher auch entscheiden zu können, wie soll der Speicher betrieben werden. Mhm. Ja, also es ist wichtig.
Okay. Dann dieses Thema Multi-Use, davon hatten wir es jetzt schon zwei, dreimal. Kannst du da bitte mal noch ein bisschen tiefer reingehen? Wenn ich es richtig verstehe, natürlich, ich kann auch ausschließlich jetzt erstmal Lastspitzenkappung über euer Tool planen und anwenden, aber eigentlich der konkrete Mehrwert ist, dass ich 3 bis 4 Anwendungsszenarien gleichzeitig über euch abdecken kann.
Genau, also wir sehen, dass Speicher, die früher mit nur einem Anwendungsszenario ausgelegt worden sind oder noch betrieben worden sind, nehmen wir zum Beispiel die Eigenverbrauchsoptimierung, die wir auch schon zu Beginn hatten, da waren dann häufig die Amortisationszeiten bei 10 bis 15 Jahren. Mhm. Oder hat kein Unternehmen gesagt, hurra, ich will den Speicher kaufen. Und wenn man aber jetzt diesen Speicher im Multi-Use betreibt, also sprich, ich mir genau anschaue, wann sind dann gute Zeitpunkte am Tag, wo ich eine Eigenverbrauchsoptimierung mache, wann muss ich eine Lastspitze kappen, wann sind die Preise möglichst günstig, dass ich mehr einkaufe, also mehr in den Speicher lade und dann zu einem späteren Zeitpunkt den Strom verwende und oder weil ich sage, ich habe freie Kapazitäten beim Speicher, die möchte ich vermarkten. Wenn man das alles miteinander kombiniert, dann schafft man es eben, weil man diesen Speicher dynamisch und im Multi-Use betreibt, hinterher auf Amortisationszeiten von 3 bis 5 Jahren zu kommen. Also sprich, was wir immer machen, dass wir uns wirklich auf einer 15-Minuten-Basis anschauen vom Lastgang, wann muss der Speicher eigentlich welchen Anwendungsfall abdecken, um hinterher die meisten Ersparnisse rauszuholen.
Und da sagst du, 3 bis 4 Jahre ist dann eine Amortisation möglich?
Ist möglich. Es hängt natürlich immer sehr vom Lastgang ab. Also das sehen wir ja auch. Wir haben inzwischen mehrere tausend Lastgänge quasi über unsere Plattform analysiert. Und es gibt manchmal auch Lastgänge, da lohnt sich ein Speicher einfach nicht. Das muss man auch ehrlich sagen. Für manche Unternehmen kann es sein, dass sich der Speicher doch nicht rentiert. Aber so im Schnitt können wir sagen, wenn du den Speicher statisch, regelbasiert für einen Anwendungsfall benutzt, kann es sein, dass du bei 10 bis 15 Jahren Amortisation rauskommst. Und sobald du es aber prognosebasiert im Multi-Use machst, können wir auf Amortisationszeiten von unter 5 Jahren kommen.
Mhm. Und dann gibt es ja noch die große Unterscheidung zwischen Behind the Meter und Front of the Meter. Vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen genauer erklären, wenn diese verschiedenen Anwendungsszenarien oder eben auch Rahmenbedingungen, die für Unternehmen, aber ja auch für Projektentwickler im Speicherkontext wichtig sein können. Also was gibt es da für Szenarien?
Genau, also wir schauen uns immer ausschließlich Systeme an, die behind the meter sind, also sprich Batteriespeicher, die wirklich beim Industrieunternehmen am Standort dann auch installiert werden und die erstmal den Zweck haben, die Energiekosten vom Unternehmen zu senken. Also sprich, wir haben dann am Standort häufig Erzeugung, wie beispielsweise eine PV-Anlage. Wir haben aber auch einen Verbraucher, das Unternehmen. Und dann, wenn eben der Speicher in diesem Konstrukt ist, dann redet man von Behind-the-Meter. Mhm. Ein Front-of-the-Meter-Speicher, das wäre eher das Standalone-Speicher, den man kennt. Also wirklich große Batterieparks, die irgendwo auf einer freien Fläche stehen und die einzige Aufgabe haben, zu laden und zu entladen, um auf Energiemärkten zu handeln. Also möglichst viel Arbitrage daraus zu holen. Und das ist bei uns anders, weil wir irgendwann auch sagen, okay, wir wollen in den Energiehandel reingehen, aber eigentlich ist der Grundbestandteil, was wir immer zuerst machen, wirklich den Energie- oder den Stromverbrauch von diesen Unternehmen zu optimieren.
Aber das ist doch jetzt erstmal, weil klar, ihr müsst euch jetzt auf was konzentrieren, ihr könnt nicht, wer alles betont, betont nichts oder wer zwei Kaninchen fangen will, gleichzeitig fangen will, fängt meistens keins. deswegen geht ihr nur behind the meter, aber theoretisch wäre es doch auch für Standalone gut, mit eurer Software zu optimieren, oder?
Bei der Standalone wäre es tatsächlich so, dass sich meistens dann der Vermarkter direkt draufschaltet. Also der Vermarkter schaut sich dann eben an, wann will ich auf welchen Märkten handeln und wann müsste ich dann einen Speicherladen entladen. Das heißt, da macht man dann rein Prognosen auf der Erzeugungsseite gegebenenfalls und oder vor allem aber auch auf der Marktseite. Also der Trader oder der Algo-Trader, der hat sehr, sehr ausgeklügelte Machine Learning-Modelle, um eben zu wissen, wie verändern sich die Preise und wie muss ich irgendwie meine Bits setzen. Bei uns ist es aber eigentlich immer das Zwischenspiel aus wirklich, wie verändert sich der Verbrauch, wie verändert sich die Marktseite und wie verändert sich die Erzeugung. Und deswegen sagen wir, wir wollen ganz klar behind the meter bleiben und nicht in den Standalone-Bereich reingehen, weil wir erstmal auch sehen im Standalone-Bereich, da passiert schon oder ist auch schon einfach so viel passiert. Die Projekte stagnieren auch. Wir haben über den Netzanschluss gesprochen. Die Pipeline ist riesenlang, aber was eigentlich realisiert werden kann, relativ gering. Und wir sehen das vor allem in dem ganzen Behind-the-Meter-Segment, also auch bei den kleineren Speichern, also sprich von 100 Kilowatt bis vielleicht irgendwie 10 Megawatt hoch oder eher 3 bis 5 Megawatt, dass das eigentlich bisher noch gar nicht richtig bedient wird, vor allem wenn es dann auch um Themen wie Vermarktung gibt, weil die meisten Vermarkter erst ab einer Größe von 1 Megawatt maximal reingehen und darunter passiert gerade gar nichts, aber das sind die Speicher, die wir in Zukunft halt überall stehen haben werden, weil jedes Gewerbe, jedes kleinere Industrieunternehmen oder die Industrie sich einen Speicher anschaffen wird und dafür braucht es halt Lösungen und das finden wir spannend.
Das klingt nach einer sehr konkreten Prognose, die du da gerade machst, also das ist nicht jetzt nur vom Optimismus einer Startup-Unternehmerin getrieben, sondern du bist dir eigentlich sicher, das ist eine industrielle Logik, dass zukünftig, jetzt sind noch die Frontrunner, die Schnellmerker unterwegs, aber eigentlich ist deine These, macht es für jedes mittelständische produzierende Unternehmen Sinn, sich so einen Speicher zukünftig hinzustellen und den auch beispielsweise mit eurer Software zu bewirtschaften?
Ja, wir sind da der festen Überzeugung, dass hinterher in jedes Gewerbe und auch in jedes Unternehmen ein Speicher einziehen kann. Wie gesagt, hängt natürlich auch dann sehr vom Lastgang ab, aber an sich sehen wir das sehr stark, weil einfach solche Themen wie die Energiemärkte werden immer volatiler, sie haben Lastspitzen, man weiß nicht genau, was bei den Netzentgelten passiert, wenn es auch dynamische Netzentgelte geben soll. Also man wird einfach auch zukünftig ein Instrument brauchen, was sehr flexibel agieren kann. Und da ist ein Speicher natürlich prädestiniert für. Deswegen glauben wir, dass es egal, ob es der kleine Supermarkt ist, das Autohaus, das mittelständische produzierende Unternehmen oder dann auch der Großkonzern, ein Speicher wird dort stehen.
Interessant. Und ist denn dann auch die Rolle der Stadtwerke, die da bisher wahrscheinlich der logische Partner waren, wird sich das verändern? Wer sind so diese Partner neben euch? Aber ihr seid ja eher so die Spinne im Netz, wenn ich es richtig sehe. Also, du weißt, was ich sagen möchte. Diejenigen, bei denen der ein oder andere Faden zusammenläuft. Aber eben, wer sind denn so die Hauptpartner, die helfen können, wenn so ein Autohaus die Idee hat? Vielleicht hat er ja auch 5 Autohäuser, der jetzt in den nächsten 2 Jahren loslegt. An wen wendet er sich im ersten Schritt, wenn er die Idee hat, Mensch, alle sagen, ich muss jetzt einen Speicher installieren?
Wir sehen schon, dass häufig der erste Schritt dann immer zum lokalen Elektriker geht oder auch Installateur, weil häufig die PV-Anlage dann vorher auch schon von einer lokalen Person installiert worden ist. Also das sehen wir auch einfach sehr, sehr stark bei uns im Kundenstamm, dass da die Anfragen riesengroß sind und jetzt auch die ganzen Installateure sich immer mehr ins Gewerbe und Industriebereich entwickeln, beziehungsweise sich das Thema Speicher auch anschauen, weil sie da die Anfragen bekommen. Es ist aber leider so, dass es nicht nur ausreicht, dass man jemanden hat, der den Speicher dann installiert oder gegebenenfalls dann auch mit uns dimensioniert, sondern danach fängt eigentlich die Arbeit richtig an. Sprich, man braucht jemanden, der halt eben weiß, wie schließe ich das beim Verteilnetzbetreiber an, welche Anlagenzertifikate brauche ich, was gibt es da für Regulatorik und dann aber auch das ganze Thema rund um Energieversorgung und Strombelieferung ist nicht zu unterschätzen. Viele von unseren Kunden arbeiten mit ihren Stadtwerken zusammen, mit ihren lokalen Energieversorgern und da sehen wir bei vielen bisher, dass sie sich das Thema schon etwas angeschaut haben, aber da auch noch nicht wirklich tief drin sind, also noch gar nicht richtig abschätzen können, was passiert denn, wenn ich jetzt einen Speicher bei mir im Bilanzkreis habe und der lädt, entlädt und ich das eigentlich gar nicht genau nachvollziehen kann und mein Bilanzkreis sich dadurch aber total verändert oder meine Bilanz, die ich dann hinterher auch melden muss. Und deswegen arbeiten wir jetzt schon sehr stark mit Stadtwerken zusammen. Auf der einen Seite, weil wir sie als Partner brauchen, wenn wir anfangen, den Speicher zu optimieren, dass wir da einfach eine gute Abstimmung haben. Aber auch wiederum als Kunden, weil wir sehen, dass jedes Stadtwerk eben schon ihre ganzen Kunden oder Geschäftskunden mit Strom beliefert, zeitgleich aber auch noch Lösungen sucht, wie sie das Angebot noch erweitern können. Und das Thema Flexibilität natürlich auch bei den Stadtwerken ein Thema ist und sie deswegen nach einem Partner suchen, wo man das gemeinsam realisieren kann.
Also Stadtwerke oder eben Energieversorger wie Maestro zum Beispiel, die sich halt auf gewerbliche Kunden spezialisiert haben und da eben dann auch so diese Dienstleistung von der Energieberatung bis hin zur Projektierung dann eben auch mit unterstützen können.
Genau, ich habe das Maestro auch ein schönes Beispiel, weil es eben dann nicht nur die reine Strombelieferung ist, sondern dann, weil man sich auch anschaut, okay, macht das wirklich für den Kunden Sinn, eine Photovoltaikanlage noch zu installieren, Batteriespeicher, gegebenenfalls das auch in einem Contracting, also ein Betreibermodell zu machen. Und da ist natürlich dann der Speicher auch ein zentraler Bestandteil. Erstmal damit der Endkunde hinter die Ersparnisse bekommt, aber auch damit man wirklich Flexibilität nutzen kann und dann auch noch zusätzlich Gewinne erwirtschaftet.
Aber dann prognostizierst du doch jetzt einen erheblichen Strukturwandel im industriellen Umfeld oder im gewerblichen Umfeld in Sachen Stromversorgung. Also es ist nicht mehr einfach nur ein Einkaufsthema, sondern es ist eigentlich ein bisschen zu unternehmensstrategisches Thema, wie ich mich da jetzt zukünftig aufstelle, wie ich nicht nur meine Kosten optimiere, sondern wie ich möglicherweise auch Erträge damit schaffe.
Richtig, also wir sehen, dass sich das ganze Thema Energiebeschaffung und Versorgung wesentlich verändern wird, dass es auch wesentlich komplexer werden kann. Glauben aber auch, dass alle Stakeholder, die bisher da involviert waren, auch weiterhin einen zentralen Bestandteil spielen werden.
Und welche Rolle wollt ihr dann spielen in diesem Strukturwandel?
Sehr gute Frage. Wir sehen uns schon weiterhin als Partner und versuchen auch das Netzwerk, was wir bisher haben, weiter auszubauen, weil wir eben glauben, dass Energiewirtschaft nur mit guten Partnerschaften funktionieren kann. Wo wir uns aber nach und nach hinbewegen wollen, ist, dass wir sagen, dass wir wirklich das gesamte Software-Stack für Batteriespeicher abbilden. Das fängt bei der Planung an, wo die Leute uns unter Lumera ganz lange für gekannt haben, geht aber eben auch über den Betrieb, über hinterher die Vermarktung und auch das Zusammenpoolen von mehreren Assets zusammen. Sprich, was wir eigentlich machen wollen, ist, dass wir wirklich Flexibilitäten bereitstellen können, damit Industrieunternehmen oder auch Gewerbe möglichst viel Kosten einsparen, zeitgleich aber auch dann wirklich die Erträge erwirtschaften können. Und das hatten wir zu Beginn ja schon mal kurz angerissen. Wir sehen gerade einfach, dass es ganz, ganz viele Speicher geben wird, die dann aber vielleicht in diesem Segment von 100 Kilowatt bis 1, 2, 3 Megawatt sein werden, wo es aktuell keine Lösung für gibt. Und das finden wir super spannend. Und das ist auch genau das Segment, was wir dann später bedienen wollen.
Und welche anderen Anbieter stehen dann vor goldenen Zeiten jetzt, wenn das dann alles so kommt? Also sind es dann die Speicherhersteller? Du hast ja schon gesagt, die Preise sind eigentlich sehr stark gesunken. Dadurch gehen sie vielleicht auch in die Fläche, aber oder wer sind sonst noch zentrale Player, von denen du glaubst, das ist jetzt ein besonders spannender Bereich?
Wenn wir natürlich davon ausgehen, dass wir mehr Speicher brauchen, werden die Speicherhersteller da hoffentlich von profitieren. Wir glauben auch, dass das ganze Thema Energieversorgung nochmal revolutioniert werden wird. Natürlich geht es dann auch darum, wahrscheinlich auch für die bestehenden Energieversorger zu schauen, wie kann ich da möglichst gut mithalten. Man sieht ja auch auf dem Markt, dass es eben jetzt sehr innovative neue Lösungen gibt. Da sind wir dann auch wieder bei Maestro. Wer wird da noch von profitieren? Ich glaube, alle, die sich gerade das Thema Vermarktung anschauen, mit Sicherheit auch, vor allem die dann auch sagen, wir wollen uns halt eben nicht nur auf die großen 10, 50 Megawatt-Projekte konzentrieren, sondern interessieren uns auch für das Subsegment, sodass am Ende des Tages dadurch, dass wir auch einfach von einem sehr, sehr großen Segment sprechen, also man muss sich, ich glaube, jeder weiß, wie groß allein der deutsche Mittelstand ist, wenn wir dann nochmal die Ebene tiefer gehen mit, wie viel Gewerbe haben wir eigentlich in Deutschland, glaube ich, merkt man relativ schnell, dass es eine gewaltige Zahl und deswegen glauben wir, dass da auf jeden Fall genug Möglichkeiten für alle da sein werden.
Müsste es dann nicht auch sowas wie Systemhäuser geben? Also was jetzt im IT-Bereich, diese ganze Welle der Digitalisierung wurde ja sehr stark umgesetzt von Systemhäusern, eben, weiß ich, Bechtle, Accenture, solche Anbieter. Müsste es sowas dann nicht zukünftig auch für Energieprojekte geben? Mhm. Eben, also das ein komplettes, die dann euch natürlich auch implementieren, so wie die jetzt SAP und andere Anbieter implementiert haben, dass man zukünftig eben Furo oder Etalytics, mit denen hatten wir auch schon gesprochen, solche Systemhäuser Systeme eben implementiert, plus eben die Hardware und die Software zusammenbringen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke schon, dass sich jetzt auch die Accentures dieser Welt das Thema anschauen. Ich meine, es gibt genügend Beratungshäuser, die große Energieversorger und Stadtwerke beraten in Sachen Digitalisierung. Wir sehen aber auch bei uns auf der Kundenseite, dass es da schon die ersten Energieberatungsfirmen gibt, die sich genau das auf die Fahne geschrieben haben. Wir haben beispielsweise einen Kunden, der mit mehreren Stadtwerken zusammenarbeitet und da jetzt auch sagt, wir bieten euch hinter eine ganze Prozessstruktur an, inklusive Toolkit, also genau was du beschreibst, sehen wir, dass es da die ersten Anfänge von gibt. Die Frage wird dann wahrscheinlich sein, kommt es von den Etablierten, die man schon kennt, oder wird es denn da auch neue geben, die sich das auf die Fahne schreiben?
Wer ist denn euer Partner, mit dem ihr das macht?
Da sind wir noch gerade in Gesprächen, ah, okay. Das würde ich noch auslassen.
Dann, wenn wir uns im Jahr widersprechen und mal hören, genau, wo ihr steht, dann kannst du es mir ja sagen. Apropos, wenn wir uns in einem oder sagen wir in 3 Jahren wiedersehen, wo steht, jetzt sind wir eben noch in einem überschaubar großen, aber schon sehr gut gefüllten Büro hier in der Theresienstraße in München. Wo steht Lumera in 3 bis 5 Jahren?
In 3 bis 5 Jahren, wie ich schon gerade gesagt habe, wollen wir eigentlich die zentrale Flexibilitätsplattform geworden sein. Sprich wirklich die Software, die auf jedem industriellen und gewerblichen Batteriespeicher läuft. Dann nicht nur in Deutschland, wir haben jetzt schon die ersten Partner in Österreich, in der Schweiz, sind in Spanien. Wir sehen das Ganze aber als europäisches Thema, weil natürlich überall wir vor denselben Problemen stehen. Und da wollen wir dann eine gute Lösung anbieten, dass wir hoffentlich möglichst viele Speicher demnächst gut betreiben können.
Und was sind da so eure Meilensteine in Sachen auch Finanzierung und Umsatzmeilensteine? Also kannst du da nochmal ein paar Zahlen in den Raum stellen?
Finanzierungsseitig haben wir letztes Jahr erst eine Finanzierungsrunde gemacht. Das heißt, da sind wir weiterhin erstmal gut aufgestellt. Das wird mit Sicherheit dann in 3 bis 5 Jahren auch nochmal ein Thema werden, dass es dann nochmal eine zusätzliche Finanzierung gibt, ist gerade aber erstmal nicht angebracht.
Also ihr seid durchfinanziert für die nächsten 3 bis 5 Jahre? Und
wir sind gerade erstmal ganz gut finanziert.
Okay.
Ja.
Und ist da auch schon sowas wie Break-Even, ist das auch schon in Sicht oder?
Wir haben inzwischen mehrere hundert Kunden, deswegen glaube ich, müssen wir uns da keine Gedanken drum
machen. Okay, das klingt gut. Dann sehen wir uns sehr wahrscheinlich in 3 Jahren wieder. Genau, aber mal so die Dimension, ihr habt schon mehrere hundert Kunden, sagst du, aber das heißt, ihr seid wahrscheinlich auch schon im 7-stelligen Umsatzbereich?
Da machen wir keine Angaben zu.
Okay. Ja. Aber du, ich sehe ein leichtes Nicken, aber das habe ich jetzt vielleicht auch fehlinterpretiert. Gut, dann würde mich noch zum Abschluss interessieren, das politische Umfeld. Also es ist klar, da ist ganz viel im Umbruch und gibt auch unterschiedliche Sichten drauf, wie viel Gas-Backup man braucht. Wollen wir jetzt gar nicht diskutieren, aber was sind aus deiner Sicht so die, damit dieser Umbruch jetzt auch funktioniert, damit die deutsche Industrie vielleicht auch profitiert von der Energiewende und es nicht nur als Kostenfaktor oder Fuck-up-Potenzial dabei sieht. Was ist aus deiner Sicht jetzt notwendig? Was muss in den nächsten 1-2 Jahren passieren an Regulatorik, damit das in der von dir prognostizierten Richtung auch durchläuft?
Ich habe ganz klar Klarheit bei den Netzentgelten, also sprich bei Agnes, ist da das Stichwort. Und aber auch, das nennt sich MISPL, also auch alles, was Richtung EEG-Vergütung, Einspeisevergütung von PV-Anlagen oder generell Erneuerbaren geht. Da gibt es gerade sehr viele Unklarheiten und das wäre schön, wenn sich das im nächsten Jahr klärt, weil wir dann, also jeder bei uns im Segment weiß, das sind die Gegebenheiten, das sind die Spielregeln, unter denen wir spielen dürfen und dann eben kann man hinterher auch sagen, so wollen wir die Speicher betreiben und so wirtschaftlich sind die. Und da glauben wir, dass das sich auf jeden Fall ändern muss.
Bringt ihr euch denn auch ein in solche Prozesse? Also seid ihr schon auch in Gesprächen jetzt als immer maßgeblicherer Player in dem Umfeld?
Ich würde sagen, auf politischer Ebene weniger. Wir engagieren uns schon beispielsweise auch beim BVES oder bei den Lobbyverbänden. Also da versuchen wir schon, sobald dort was beschlossen wird oder was dort vorgeht, das auch nachzuvollziehen. Es ist jetzt aber noch nicht so, dass wir leider den kurzen Gang ins Bundesministerium haben. Da arbeiten wir noch dran.
Okay. Gut, Lena, also ganz herzlichen Dank erstmal. Es war super spannend, es ist echt beeindruckend, was ihr hier aufgezogen habt in 1,5 Jahren, wobei ihr euch ja, wie du sagst, ich glaube, die Idee, die ist ja in den letzten Jahren wahrscheinlich bei euch schon entstanden, aber ihr habt es echt sehr schnell auf die Straße gebracht, super beeindruckend. Wir sagen jetzt nochmal euer Namen, Furo, ab jetzt. Vor mir liegt auch schon die entsprechende Basecap, das Logo sieht auch cool aus. Also das ist für euch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Meilenstein, jetzt auch diese Echtzeitoptimierung, dann auch damit live zu gehen. Dafür wünsche ich euch viel Erfolg. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir an Nachricht, Botschaft wichtig ist, die jetzt der Markt verstehen muss, was da jetzt als Stufe 2 von Furor gerade passiert?
Ich glaube, du hast es wunderbar zusammengefasst. Insgesamt, wir sind immer froh darüber, mit jedem zu sprechen, der sich für das Thema Batteriespeichern, Gewerbe und Industrie interessiert. Sei es der Installateur, sei es das Industrieunternehmen, sei es gegebenenfalls andere Partnerschaften, die man aufbauen kann.
Genau. Sehr gut. Also wir von Megawatt & Friends werden das sehr genau beobachten und ja, würde uns freuen, wenn wir im Gespräch bleiben und dann ja eben vielleicht in ein, zwei Jahren mal schauen, wie groß ihr in welchem Büro ihr dann schon sitzt.
Ja. Auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen, wenn wir dann nochmal sprechen.
Super. Lena, herzlichen Dank. Danke auch an deine Mitgründer und an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Megawatt & Friends. Energie neu denken.